Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zu wenig Bewegung, unregelmäßiges Essen, Zeit- bzw. Leistungsdruck. Das ist eine unselige Trias, die mittlerweile nicht nur im Berufsalltag, sondern bereits viel früher anfängt, in der Schule nämlich. Was in Dänemark in puncto Fitness von Schülern und Schülerinnen vorgelegt wird, ist bemerkenswert. Ebenso bemerkenswert ist das, was die Technische Universität Kaiserslautern auf dem Campus umsetzt. Denn die dortigen Studierenden bewegen sich mittlerweile deutlich mehr als der Bundesdurchschnitt, der ziemlich bewegungsfaul ist. Außerdem stellen wir die Zeilenschmiede vor, eine Agentur, die Kreativkurse für Sprachschüler anbietet. Ich bin Thekla Jahn, herzlich willkommen zu Campus und Karriere. Dänemark hat ehrgeizige Ziele, was die Fitness der Schüler im Land angeht. Mindestens eine Stunde am Tag sollen sich Kinder aktiv und gemeinsam bewegen. Das soll Fettleibigkeit vorbeugen und das soziale Miteinander stärken. Um das zu schaffen, investiert die dänische Regierung in die Umgestaltung von Pausenhöfen. Die sind oft alt und trist, ganz so wie bei uns, und sollen nun besser an die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen angepasst werden. Mein Kollege Christian Wolf hat die Skörping-Schule in der Nähe von Aalborg besucht, um sich einmal anzusehen, wie ein neuer Schulhof dann aussehen kann. Denn in einer Studie haben Wissenschaftler der süddänischen Universität, die den Schulhof mitgestalteten, beobachten können, dass sich die Schüler nicht nur mehr bewegen, sondern auch besser in der Schule wurden.
Umgeben von dichten Wäldern liegt die Skörping-Schule in einer hügeligen Landschaft. Und wer sie besucht, hat im ersten Moment eher das Gefühl, im Schwarzwald zu sein als in Dänemark. Von außen wirkt die Schule schlicht, doch der Schulhof ist das genaue Gegenteil. Es sieht aus wie in einem Abenteuerpark. Im Boden eingelassene Trampoline, ein Hindernisparcours, ein großer aus Beton gegossener Skatepark und vieles mehr. Überall toben Schüler. Kaum ein Mädchen oder Junge bleibt während der großen Pause von einer halben Stunde im Schulgebäude. Henriette Andersen ist Wissenschaftlerin für Sport und Biomechanik an der süddänischen Universität SDU. Sie hat dabei geholfen, den Schulhof zu entwickeln und anschließend untersucht, ob und wie sich das Verhalten der Schüler ändert.
Was wir festgestellt haben, ist, dass sie nach der Renovierung einfach mehr rausgegangen sind und dass sie auch tatsächlich länger draußen geblieben sind. Also wir haben es wirklich geschafft, sie nach draußen zu bringen und auch erreicht, dass sie sich da mehr bewegen.
Vor allem ist es gelungen, dass auch die Kinder, die sich sonst nicht so viel bewegen, auf dem Schulhof rumtoben. Das liege aber nicht an der Neugestaltung des Schulhofs, erklärt Henriette Andersen.
It is really important with support from rules.
Es ist absolut wichtig, ihnen mit Hilfe von Regeln klarzumachen, dass sie raus müssen in den Pausen. Wichtig ist auch zu verbieten, dass sie das Handy benutzen. Denn wenn sie das benutzen dürften, dann wären sie zwar draußen, sie würden sich aber trotzdem nicht bewegen.
Diese beiden einfachen Regeln haben einen gewaltigen Effekt. Nicht nur die jüngeren Schulkinder spielen auf dem Schulhof, sondern auch die Älteren. Statt zu chatten, sich gegenseitig lustige Videos zu schicken oder sich durch die neuesten Trends in den sozialen Netzwerken zu klicken, spielen sie lieber. So wie der 14-jährige Lukas Skelhansen.
Wenn wir in die 7. Klasse kommen, dann müssen wir nicht mehr raus, sondern können drinnen bleiben. Aber alle gehen lieber raus, obwohl wir drin sein können. Es ist uns erlaubt, unsere Smartphones in der Pause zu benutzen, aber es gibt wenige Schüler, die das machen. Wenn, dann benutzen wir das zusammen, um etwas zu filmen.
Die Mädchen und Jungen an der Schule haben für sich selbst festgestellt, dass direkter sozialer Austausch mit den Mitschülern wichtiger ist als soziale Medien. Damit hatten weder Schulleitung noch Wissenschaftlerin Henriette Andersen gerechnet.
Wir waren wirklich überrascht, weil
Genau, und das hat uns wirklich überrascht, weil die Regeln für sie echt okay sind. Sie vermissen das Handy gar nicht. Sie finden, dass sie mehr Sozialkontakte haben, wenn sie nicht mit dem Handy unterwegs sind. Also die Kinder sagen sogar selbst, dass sie diese Regeln mögen und dass sie draußen mehr machen, tatsächlich auch mit ihren Freunden spielen, statt allein die ganze Zeit nur aufs Handy zu schauen.
Das war aber längst nicht alles, was die Wissenschaftler der Süddänischen Universität beobachten konnten. Der neue Schulhof mit all seinen Spiel- und Sportmöglichkeiten sei für viele Schüler zum neuen Treffpunkt geworden, vor allem nach der Schule. So erzählt es Peter Hengsten, der Direktor der Schule im dänischen Skørping.
Es sind fast immer Menschen hier, am Wochenende, am Abend. Es kommen sogar Eltern mit ihren Kindern hierher, um den Geburtstag ihrer Kinder zu feiern, weil diese Anlage einfach dazu einlädt. Und dann ist das noch so dicht zum Wald mit seinen Bäumen und der frischen Luft.
Vor der Schulhofsanierung hat es an seiner Schule viel Vandalismus gegeben. Heute ist das nicht mehr der Fall. Aber es war ein langer Weg dorthin. Bevor die Regierung mit Fördermitteln kam, gab es auf dem Schulhof nichts. Nicht einmal eine Schaukel.
2012 war es noch ein flacher Platz mit nichts weiter drauf. Es waren keine Kinder hier. Also 2012 noch haben wir mit den Planungen für dieses Projekt begonnen. Und wir waren froh, dass wir dafür Geld bekommen haben. Fertig war es 2016.
Henriette Andersen von der Süddänischen Universität ist sich sicher, dass auch andere Länder wie Deutschland von den Erfahrungen lernen können.
Ich glaube, das Wichtigste ist, einen großen Schulhof wie hier in Skørping in kleine, funktionale Plätze aufzuteilen, ganz dicht nebeneinander, sodass man das Gefühl hat, mit seinen Klassenkameraden gemeinsam draußen zu sein, auch wenn sie ein anderes Spiel hinter dir spielen. Man bekommt also diese Verbindung zwischen den Plätzen mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten.
Rund 4 Millionen dänische Kronen, etwas mehr als 500.000 Euro hat der Umbau des Schulhofs gekostet. Eine Investition, die sich nach Ansicht von Lehrern, Schülern und Wissenschaftlerinnen mehr als gelohnt hat.
Eine gute Idee auch für deutsche Schulen. Eine weitere, die hatte heute Bundesärztekammerpräsident Klaus Reinhardt und er warf sie in den Ring. Gesundheitsförderung, die sollte zu einem Schulfach werden und zwar schon in der Grundschule. Dabei sollte zum Beispiel Wissen über gesunde Ernährung dabei sein, Junk und Fast Food machen, dick und krank, Bewegung und dergleichen. Also all das, was in Dänemark auch schon umgesetzt wird. Er fordert die Kultus- und Gesundheitsminister der Länder auf, eine konzertierte Aktion auf die Beine zu stellen, um Prävention auf den Lehrplan zu setzen. Und die Bundesärztekammer würde dabei gerne helfen. Wenig Bewegung im Alltag, das ist nicht nur ein Problem in vielen Schulen, sondern auch auf und neben dem Campus. Fast 3 von 4 Studierenden haben bei der letzten Studie zur Gesundheit Studierender in Deutschland angegeben, dass sie sich nicht ausreichend bewegen und nicht einmal die Hälfte treibt regelmäßig Sport. Max Sprenger ist Sport- und Sozialwissenschaftler. Er war an der Studie, die zusammen mit der FU erstellt wurde, in Berlin beteiligt und er ist stellvertretender Leiter des Unisports an der TU Kaiserslautern, die ganz vorbildliche, innovative Projekte entwickelt, um Studierende an den Sport zu bringen. Max Sprenger, nicht einmal die Hälfte der Studierenden tut das bislang. Gilt das für alle jungen Menschen zwischen 28 und 29 Jahren oder sind die Studierenden besonders häufige Bewegungsverweigerer?
Ich glaube, insgesamt gilt es schon für den überwiegenden Teil der Gesellschaft in dem Alter, aber die Studierenden scheinen da schon ein gewisses Spezifika aufzuzeigen, weil gerade die körperliche Aktivität, was ja nochmal ein bisschen was anderes wie die sportliche Aktivität ist, ja dramatisch gering ist.
Was heißt dramatisch gering? Also die fast 3 von 4 Studierenden, ja?
Genau, bei sportlicher Aktivität sind ja teilweise auch Dinge wie Schach oder Motocross dabei, wo man gar nicht sicher ist, ob das jetzt gesundheitsförderlich ist oder nicht. Bei körperlicher Aktivität jedoch kann man sehr klar sagen, dass das gesundheitsförderlich oder protektiv ist. Und dort hat die WHO eine Empfehlung rausgegeben, dass sich Menschen eben mehr als 2,5 Stunden pro Woche aktiv sein sollen. Und wenn man diese Definition zugrunde legt, sind es in der bundesweiten Befragung eben 26% der Studierenden, die die erfüllen. Also wie Sie sagten, das ist etwa ein Viertel und damit sehr gering.
Gibt es da Fachbereiche, wo die Studierenden besonders sportlich beziehungsweise andersherum besondere Sportmuffel sind?
Da sind die Vergleiche aus meiner Perspektive relativ marginal. Also wenn man so einen Cluster bildet, sind die Mathematiker, Naturwissenschaftler noch am geringsten aktiv, Mediziner und Gesundheitswissenschaftler insgesamt etwas aktiver. So sagt das zumindest die Studie, die Sie gerade angesprochen haben.
Wie kommt es dazu, dass so viele Studierende keine Lust haben, sich zu bewegen und auch keinen Sport zu machen? Weil 2,5 Stunden in der Woche, Sie haben die WHO-Empfehlung angesprochen, ist ja eigentlich nicht besonders viel.
Nee, das ist zumal dort werden ja auch Alltagsdinge mit aufgenommen, also mit dem Fahrrad zur Uni fahren oder eben laufen, also Dinge, wo man außer Atem kommt, werden daher schon eben mit reingenommen. Also es muss nicht direkt sportliche Aktivität sein. Und ehrlich gesagt, ich kann es mir selber nicht ganz erklären, woran das liegt. Man könnte in der Tendenz davon sprechen, dass das Thema Bologna-Reform, dadurch Verschulung des Uni-Alltags, dadurch höherer Druck, mehr Belastung, mehr Priorisierung auf den Uni-Alltag, weniger nebenher, so sein könnte, aber wissenschaftlich belegen, zumindest keine Studie mehr bekannt bisher, lässt sich das nicht.
Eigentlich ist das auch aus einem anderen Grund noch recht erstaunlich, denn es gibt ja nun immer mehr Apps. Es gibt Schrittzähler, Sport-Yoga-Apps etc. Da wäre es ja eigentlich gar nicht so schwierig, sich motivieren zu lassen.
Ja, da sind wir im klassischen Spannungsverhältnis zwischen Virtual und Real Life. Also in den individuellen Welten, klar, gibt es da viele Apps etc., aber es muss ja ein tatsächliches Handeln dann später überführt werden. Und da ist eben eine gewisse Schwelle zu übertreten. Das heißt, sich eine App oder ein Video anzuschauen und da reinzugucken, was man machen könnte, aber es dann tatsächlich auch umzusetzen, das sind eben schon zweierlei Schuhe.
Was für Folgen hat es nun, wenn sich Studierende auf Dauer gar nicht oder nur wenig bewegen?
Also es gibt Studien, beispielsweise von Herrn Möllenbeck aus Göttingen, der hat darüber promoviert, der nachgewiesen hat, dass es in eigentlich allen physischen, psychischen und sozialen Bereichen das Wohlbefinden steigert, wenn man körperlich aktiv ist. Also das Wohlbefinden sowohl auf der Gefühlsseite, also frische Aktivität, Motiviertheit, aber auch Leistungssteigerung und Leistungsmotivation werden gesteigert, wenn man körperlich aktiv ist. Und logischerweise ist dann der Umkehrschluss, wenn das runtergeht, diese körperliche Aktivität und der Sport, steigen dann dort auch eben psychische Probleme, physisches Unwohlsein und auch soziale Kontakte sinken.
Wir haben es eben bei Schulkindern gehört im Zusammenhang mit der dänischen Studie. Die profitieren vor allem, wenn sie sich nicht so gut konzentrieren können davon, dass sie sich mehr bewegen im Schulalltag. Gilt das auch bei den Studierenden oder sind da eher andere Effekte bei ausreichender sportlicher Betätigung zu sehen?
Nee, das geht eindeutig in die gleiche Richtung. Also wenn man sich vorstellt, man hat eine anspruchsvolle Vorlesung, die über 1,5 Stunden geht. Dort gibt es mittlerweile auch von Hochschulsportseiten Initiativen, dass dort sogenannte Pausenexpress-Einheiten durchgeführt werden. In der Mitte der beiden Vorlesungsblöcke quasi eine kurze aktive Pause und dadurch steigt die Konzentrationsleistung und eben auch die Aufnahmefähigkeit. Das heißt, das muss sich gar nicht entgegenstehen, sondern es befördert tatsächlich auch die Leistungsmotivation bzw. die Aufnahmefähigkeit.
Das heißt, es ist ein falscher Schluss eigentlich, den manche Studierende ziehen, dass sie sagen, ich habe ja gar keine Zeit, ich muss noch ganz viel lernen für eine Klausur, für ein Referat, für eine Hausarbeit. Das ist eigentlich falsch. Sie müssten eigentlich mehr Sport machen, dann könnten Sie bessere Leistung erbringen.
Ja, es ist halt ein Sekundäreffekt, in den man investiert, der nicht sofort augenscheinlich ist, aber tatsächlich auch nachgewiesenermaßen eben Leistung eben steigert, wenn man dort Zeit investiert. Es sind im Übrigen auch nicht nur die Studierenden, auch die Rahmenbedingungen. Also wir sprechen da in der Regel von Verhältnisprävention. Auch die Dozenten können ja eben ein paar Minuten ihrer Vorlesung abgeben, um das zu tun, also sprich körperlich aktiv zu sein und dann wiederum aber im Anschluss wieder einen Invest zurückzubekommen und sich dann die Leistung der Studierenden auch verbessern oder die Aufnahmefähigkeit verbessert. Also da wäre es schön, wenn es ein Umdenken gibt in der Richtung.
Jetzt sind die Studierenden an der TU Kaiserslautern diejenigen, die weitaus aktiver sportlich sind als andere. Sie haben das geschafft. Mit welcher Strategie?
Also wir haben tatsächlich in Kaiserslautern vor 4 Jahren angefangen, ein studentisches Gesundheitsmanagement aufzubauen und dort eben auch ganz klar zu analysieren, wie ist denn die Bewegungsaktivität, wie viel Zeit verwenden unsere Studierenden auch im Vergleich zu anderen Studierenden auf und können mittlerweile, weil wir schon eine zweite Studie dazu geführt haben, auch so Richtung längsschnittlich orientierte Daten da Effekte sehen. Und wenn man zum Beispiel diese körperliche Aktivität, von der wir vorhin gesprochen haben, als Grundlage nimmt, dort ist es eben in der bundesweiten Befragung so, dass eben 26,7% der Studierenden diese WHO-Empfehlung erfüllen. Bei uns sind es 43%. Also schon ein sehr erheblicher Unterschied. Und ich würde das durchaus auch auf unsere Aktivitäten zurückführen, weil wir eben einen ganz bunten Blumenstrauß an Aktivitätsförderung bei uns an der Uni machen.
Eins davon würde ich gerne erwähnen, das ist Games of TUC. Also TUC ist dann die Technische Universität Kaiserslautern. Es ist eine App. Wie haben Sie da es geschafft, die Studierenden zu motivieren?
Das Ganze ist entstanden tatsächlich aus einer Idee unseres Dachverbands, also dem Allgemeinen Deutschen Hochschulsportverband und der Technikerkrankenkasse, die gesagt haben, mach doch mal, überleg mal, wie man innovative Bewegungsförderung machen kann. Und wir hatten dann unsere Studis gefragt, also einen sehr partizipativen Ansatz gefahren und gesagt, was wäre denn cool, was können wir denn machen? Und dort kam die Idee, naja, Apps sind cool und wir sind sowieso die ganze Zeit am Smartphone. Wie schaffen wir es da, eine Verbindung herzustellen, also zwischen wieder Virtual und Real Life? Gelöst haben wir das Ganze dadurch, dass wir eben ein Spiel entwickelt haben. Haben so überlegt, na, sowas wie Tribute von Panem, Game of Thrones, Harry Potter, davon so Elemente rausnehmen und so einen mystischen Charakter aufbauen. Und so haben wir dann die 12 Fachbereiche unserer Uni aufgeteilt in 4 Häuser, die mit dem eigenen Logo und Wappen, was wir für die entwickelt haben, gegeneinander um den sportlichen Thron der TUK kämpfen. Im Konkreten sieht das so aus, dass die zum Beispiel Wochenaufgaben lösen müssen. Wir haben eine Schnitzeljagd bei uns über den Campus, wo man unterschiedliche Rätsel bekommt. Wenn man bei uns, wir sind sehr nah am Pfälzer Wald, auch mal eine Runde durch den Wald treten, dann in Summe, wenn man das absolviert hat, 12 Kilometer durch den Wald gelaufen ist, weil man eben diese Rätsel gelöst hat. Haben aber auch ganz andere Elemente, wie beispielsweise ein Coin-Collector. Also man läuft dann eine Woche über den Campus und kann jeden Tag Coins einsammeln, unterschiedliche, die quer über den Campus verteilt sind, kriegt dann aktuell noch einen Supercoin, wenn man alle 20 eingesammelt hat und wird zu einer Skulptur geleitet, sodass man auch dort eben wieder mehr Strecke, aber auf eine spielerische Art und Weise zurücklegt. Die Idee dabei ist eben ganz klar in den Alltag bewegen, mit reinbringen und das gar nicht zu so einer zwingend bewussten, ich muss mir jetzt noch extra Zeit nehmen, damit ich das tun kann, in so eine Schiene reinzubringen.
Und mit diesen Konzepten ist die TU Kaiserslautern für viele andere Unis Vorbild und Ideengeber. Von dieser Uni lernen heißt siegen lernen, zumindest was den Sport angeht. Vielen Dank, Max Sprenger, stellvertretender Leiter des Unisports an der TU Kaiserslautern. Wie lässt sich eine Sprache am leichtesten erlernen, zumal die deutsche, die ja nicht ganz einfach ist? Am besten, wenn der Deutschunterricht von akademischem Regelwerk befreit wird, meint die Agentur Zeilenschmiede, ein Netzwerk deutschsprachiger Künstler. Sie haben Kreativworkshops für Deutschlernende im Ausland entwickelt, Edutainment-Methoden für den Spracherwerb. Sie nutzen dabei Kleinkunst von Poetry Slam bis zu Liedermachern. In Zusammenarbeit mit Partnern wie dem Goethe-Institut schwärmen die Bühnendichter zu ihren Kursen für Sprachschüler in aller Welt aus. Alexander Budde ist nach Osnabrück gereist, wo in der Zentrale der Zeilenschmiede alle Fäden zusammenlaufen.
Was hatten wir jetzt aber gesagt? Du nimmst die Gitarre nicht mit nach Singapur? Genau, dann weil du brauchst sie ja nicht.
Ja, genau. Nee. Aber ich brauche im Prinzip nur was zum Schreiben, Zettel und Stift. Oder?
Das Büro der Agentur Zeilenschmiede in Osnabrück, Geschäftsführer Mitch Miller und die beiden Sprachkünstler Simeon Buss und August Klar treffen letzte Vorbereitungen für den nächsten Feldeinsatz. Ihr Projekt Wortspiel vereint so unterschiedliche Kleinkunstgenres wie Slam Poetry, Improvisationstheater und kreatives Schreiben. Im Oktober soll der mehrtägige Kreativkurs erstmals auch Sprachschüler der deutschen Schule Singapur beflügeln.
Es sind alles diese sehr jugendaffinen Themen und mit denen können wir die greifen. Wir haben den Deutschunterricht auf diese Genres umgebaut.
erläutert Miller und wedelt mit dem bis ins letzte Detail ausgeklügelten Terminplan. Seine Erfahrungen als freier Reisejournalist, Vortragsredner und Buchautor inspirierten den 28-Jährigen 2015 zur Gründung der Zeilenschmiede. Inzwischen arbeiten 17 Kulturschaffende für die Agentur. Mit dem Partner Goethe-Institut wurden bereits Workshops an über 60 Schulen auf allen Kontinenten realisiert. In einigen deutschen Bundesländern mit verschiedenen Partnern auch Fortbildungen für Studierende und Lehrkräfte.
Unsere Workshopleiter macht halt aus, dass sie im Grunde alle 5 bis 10 Jahre Bühnenerfahrung haben und vor allen Dingen diese Leidenschaft für die Sprache mitbringen.
Miller ist aufgefallen, dass der herkömmliche Deutschunterricht sehr kopflastig ist.
Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, darauf ist alles aufgebaut. Ich habe das Gefühl, in Deutschland wird aufgrund der Didaktik Deutsch eingeschränkt, als würde man Wasser aus Schwimmen reduzieren.
Er versteht seine Methode einer kreativen Sprachvermittlung, die auf intrinsische, also lustbetonte Motivation und auf eigens entwickelte Lehrmittel setzt, als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Vermittlung von Grammatik und Wortschatz.
Es ist ja viel mehr, was da drin steckt, wenn man das erstmal angräbt, diese Quelle. Da gibt es Studien drüber. Wir lernen viel mehr mit unserem Unterbewusstsein. Und wir haben so unendlich viele Möglichkeiten, den Schülern genau das Gleiche beizubringen, aber mit Spaß.
Und dann machen die so bumm, tschick, bumm, bumm, tschick. Ich dann so, Herr Kunze, echt jetzt, das ist doch mehr so.
Schreibzeug, Gitarre und gern auch die eigene Mundhöhle. Als Liedermacher und Bühnendichter braucht August klar nicht viel, um selbst schüchtern gehemmte Sprachschüler aus der Reserve zu locken.
Ich bin auch kein großer Lyriker oder so. Ich schreibe lustige Sachen. Wie schaffe ich, dass es witzig ist? Wie schaffe ich, dass ich die Leute packe? Wie schreibe ich den Text, dass es irgendwie ballert halt?
Aber auch wenn es Leistungsgesellschaft heißt, heißt es immer noch Gesellschaft. Und eine Gesellschaft ist in diesem Fall nun mal kein Unternehmen, sondern eine Gemeinschaft. Und nein, das kommt nicht von Gemeinsein, sondern von Gemeinsam, von zusammen und nicht von Gegeneinander.
Metaphern sind hilfreich im Zusammenhang, sagt Künstlerkollege Buss. Buchstäblich, Begreifen kommt vom Greifen.
Abstrakte Begrifflichkeiten zu erklären, dafür haben wir Geschichten entwickelt. Und das in einer anderen Sprache umzusetzen, hilft so ungemein dabei, diese Sprache zu verstehen und zu durchleuchten. Und schon sieht man die verschiedenen Bedeutungsebenen dieses Wortes.
Wo geht's?
Krönender Abschluss der mehrtägigen Kreativkurse ist stets die Abschlusspräsentation der gemeinsam entwickelten Texte. Die spielerische Reflexion über Sprache bereichert alle, versichert Agenturgründer Müller.
Bei meinen Kursen ist es so, dass Schüler, ohne dass sie von mir aufgefordert werden, anfangen nach neuen Wörtern zu suchen. Sie haben das Wort Baum, wollen aber den Satz schreiben, der Wind weht durch die Baumkronen. Die erste Ebene haben sie und wir versuchen, den Zugang zur zweiten Ebene zu öffnen.
Von der positiven Wirkung auf ihre Schüler zeigt sich Joan Campbell, Lehrerin an der Lincoln Sudbury Regional High School, überzeugt. Nach einer Tournee der Künstlergruppe entlang der Ostküste der Vereinigten Staaten im Oktober letzten Jahres sagte sie:
Die Schüler haben enorm davon profitiert. Was mir dabei aufgefallen ist, diejenigen, die manchmal im Unterricht nicht so ganz aktiv sind, sie haben super gerne und super aktiv mitgemacht. Das sind so Erfolgserlebnisse für eine Lehrerin.
So wie eine Reise.
Um den wachsenden Bedarf an pädagogischen Fachkräften in den kommenden Jahren zu decken, will Brandenburg vermehrt polnische Bewerber in Bildungskinder- und Jugendeinrichtungen einstellen. Das Bildungsministerium hat einen speziellen Flyer entwickelt, der im deutsch-polnischen Grenzraum verteilt wird. Darin wird mit sicheren Arbeitsplätzen und einer sehr guten Bezahlung in Brandenburg geworben. Gesucht werden insbesondere Lehrer an Grundschulen, aber auch für weiterführende Schulen und für Förderschulen. Gute Qualifikation und gute Sprachkenntnisse sind Voraussetzungen. Da kann vielleicht die Agentur Zeilenschmiede ein bisschen nachhelfen. Das war Campus und Karriere für heute. Gleich übernehmen hier die Kollegen von Corso Kunst und Pop. Und da geht es unter anderem um 30 Jahre Love Parade.